Vom Gasthaustisch zum Kartentisch, der seinerseits den schon abgehandelten mürrischen Käuzen Spielraum gewährt hat. Zu ihnen gehörte auch der alte Schwarz, zum Unterschied vom Onkel Hahn und von Herrn Buchsbaum, kein Junggeselle, sondern Witwer und Vater einer unverheiratet gebliebenen Tochter, von der sogleich die Rede sein wird. Der alte Schwarz, wohlhabend und weißhaarig, aufgrund seiner Weltgewandtheit und eines langjährigen Aufenthalts in England, von seinen Freunden zärtlich Old Black geheißen, war ein leidenschaftlicher Opernhabitué und ein noch leidenschaftlicherer Kartenspieler. Im Bridge zählte er zur österreichischen Spitzenklasse, nahm erfolgreich an internationalen Turnieren teil und akzeptierte auch für Kaffeehauspartien nur die besten von ihm als halbwegs gleichwertig anerkannten Partner. In diesem Zusammenhang verstand er keinen Spaß, den er sonst sehr wohl verstand. Wer sich mit Old Black an den Kartentisch setzte, musste darauf gefasst sein, von ihm nicht nur besiegt, sondern geschulmeistert, gehöhnt und überhaupt wie ein Anfänger behandelt zu werden. Ganz abgesehen von dem mit Sicherheit zu erwartenden Geldverlust, der nicht selten ein Ausmaß annahm, auf das die Verlierer mit unverhohlenem Missmut reagierten. Den alten Schwarz störte das nicht. »Schimpferind, dumm Zahleant«, pflegte er zu sagen und variierte damit das politische Credo des Römerkaisers Caligula. »Oderind, dumm Metuant«, mögen Sie mich hassen, wenn Sie mich nur fürchten. Nun, gehasst wurde der alte Schwarz gewiss nicht, aber von Furcht war der Respekt, den man ihm entgegenbrachte, nicht ganz frei. Man buhlte um sein Lob und bangte vor seinem Tadel. Er war, kurzum, der allseits anerkannte Meister. Auf diese Qualifikation konnte seine unverheiratet gebliebene Tochter Therese keinerlei Anspruch erheben. Auch sie oblag dem Bridge-Spiel, tat es jedoch in einer Weise, die dem Sinn und der Würde des Spiels, wie es die wirklichen Bridge-Spieler verstanden, eitel Hohn sprach und von der ein Aphoristiker des Kartentisches zu der bemerkenswerten Formulierung inspiriert wurde: »Frauen spielen nicht Bridge, sie spielen Bridge-Spielen«. Zwar traf das ohne Zweifel auch auf viele ihrer Geschlechtsgenossinnen zu, aber keine von ihnen hatte den alten Schwarz zum Vater. Fräulein Therese Schwarz hatte ihn. Und zu allem Unglück frequentierten sie beide auch noch dieselbe Bridge-Stube. Es konnte nicht ausbleiben, dass das Verhältnis zwischen Vater und Tochter immer schlechter wurde, bis eines Tages der alte Schwarz, die Leiterin des Bridge-Circles, wissen ließ, dass er nicht mehr in eine gemeinsame Partie mit seiner Tochter eingeteilt werden möchte. Durch Vermittlung der Bridge-Dame kam eine Art Entflechtung zustande. Jeweils um 6 Uhr Abend sollte die Aufenthaltszeit der Tochter enden und die des Vaters beginnen. Natürlich ergaben sich alsbald Betriebsunfälle. Einmal ging die Tochter zu spät, einmal erschien der Vater zu früh. Es kam zu unerquicklichen Szenen und schließlich zu einem Ultimatum des alten Schwarz: entweder er oder sie. Die Bridge-Dame, die auf ihren Star und stärksten Anziehungsfaktor nicht verzichten konnte, entschied sich begreiflicherweise für den Vater. Das war ebenso begreiflicherweise nun wiederum der Tochter zu viel. Sie kündigte nicht nur der Bridge-Dame die Freundschaft, sondern zog aus der väterlichen Wohnung aus. Und das Ende war, dass die beiden kein Wort mehr miteinander sprachen. Jahre vergingen. Der März 1938 brachte die Annexion Österreichs durch das Naziregime und brachte schwere Zeiten für die österreichischen Juden, viel schwerere, als es sich vorerst noch absehen ließ. Hier ist nicht der Ort, dies alles zu schildern. Hier handelt es sich um den alten Schwarz und um den Versuch seiner wenigen noch in Wien verbliebenen Freunde, ihm über die schwere Zeit hinwegzuhelfen. Dass es dafür kein besseres, ja schlechterdings kein anderes Mittel gab als Bridge, war klar. Da aber die Kaffeehäuser den Juden nicht mehr offen standen, mussten die Partien für den alten Schwarz in Privatwohnungen arrangiert werden. Und sowohl die Zahl der geeigneten Wohnungen wie die Zahl der geeigneten Partner schrumpfte immer bedrohlicher zusammen. Bald konnte der nun schon hochbetagte Herr es nicht mehr riskieren, das Haus zu verlassen, und nur noch mit größter Mühe fanden sich 3 akzeptable Bridge-Partner, die das Risiko auf sich nahmen, ihn zu besuchen. Zu den akzeptablen Partnern gehörte seine Tochter Therese selbstverständlich nicht. Zwar hatte sie notgedrungen, nicht etwa aus Kindesliebe, wieder in der väterlichen Wohnung Quartier genommen, aber daraus entstanden keine weiteren Kontakte. Er würde, so erklärte er, lieber gar nicht mehr Bridge spielen als mit seiner Tochter. Nicht lange danach sah er sich mit dieser Alternative tatsächlich konfrontiert. Die beiden letzten Getreuen machten ihm klar, dass ohne Thesis Mitwirkung keine Partie mehr zustande käme. Sie hatten auch schon mit These gesprochen und an ihr würde es nicht scheitern. Der alte Schwarz brach zusammen, erbat sich Bedenkzeit und wich nach langen inneren Kämpfen der Gewalt. Er sei bereit, sich mit seiner Tochter an den Bridge-Tisch zu setzen, aber das wäre auch schon alles, wozu er bereit sei. Keine Versöhnungszeremonien, keine Sentimentalitäten, keine Wiederaufnahme des persönlichen Verkehrs, nur Bridge. Die Partie begann, es fügte sich so, dass Vater und Tochter zusammen gegen die beiden anderen zu spielen hatten. Es wurde gemischt, es wurde abgehoben, es wurde geteilt und Thesi spielte die erste Karte aus. Die schicksalsschwangere Stille, in der das alles vor sich ging, hielt noch ein paar Sekunden an. Dann schüttelte der alte Schwarz verzweifelt den Kopf. »Also, meine liebe Thesi«, sagte er, »das Regime ist auch noch nicht erfunden, wo du nicht sofort das Blödeste ausspielen würdest.« Es waren die ersten Worte, die er nach jahrelangem Schweigen an seine Tochter richtete, und es sollten die letzten bleiben. Übrigens war es auch seine einzige Stellungnahme zum Nationalsozialismus.